In der Parsha dieser Woche haben wir die Ausführung der Bau des Mishkans. Und dabei braucht Moshe Rabbeinu Baumeister. Moshe Rabbeinu kann nicht alles alleine machen, auch nicht Moshe Rabbeinu. Und er wählt zwei Baumeister aus, Bezalel und Aholiav. Und dann heißt es bezüglich Bezalel, wenn er zuerst ausgewählt wurde, vor noch, dass der Oholiab ausgewählt wurde, Vaimale Oto Ruach Elohim, ja, er wurde gefüllt, ja, mit dem Geist Gottes, also er hatte diese riesige Inspiration bekommen, er wusste, wie alles zu tun, Bechochma, mit Weisheit, mit Funa, mit Verständnis, über Dat und mit Kenntnis, über Cholmelacha und alle Handwerke. Das ist, was steht. Und es gibt eine Gemara dazu. Gegen Ende von Brachot sagt, also Daf Nun Hei Amud Aleph, für die, die sich das merken wollen, sagt Rav Yehuda, im Namen von Rav, Yodea Haya Bezalel Lezaref Otyot Shenivru Bein Shamaim Vaaretz. Wenn hier steht, dass Bezalel gefüllt wurde mit Ruach Elohim, mit einem göttlichen Geist, naja, Bezalel wusste, wie mystisch Buchstaben zu kombinieren, jene Kombinationen der Buchstaben zu machen, mit denen Himmel und Erde erschaffen wurden. Ich glaube, bevor dass wir weitergehen, muss ich einiges über Kabbalah erzählen. Und ich werde es so kurz möglich halten, aber ein bisschen Einsicht braucht man in der Sache. Ich glaube, alle haben schon ein bisschen davon gehört. Erstens, vor dass wir zu Kabbalah kommen. Verschiedene Kulturen und Religionen haben ihre Quellen, ihre Vorstellungen. So ist es bekannt, dass es verschiedene Kulturen und Religionen gibt, die sehr viel mit bildender Kunst machen. Für uns Europäer sind wir sehr mit dem mit diese vom Christentum geprägte Aspekt der Kultur vertraut. Es gibt viele religiös motivierte Gemälde, die eins für die Kirche oder für die Kirchen geschaffen wurden, die bis heute zu den großen Kulturgütern Europas zählen. Es gibt Statuen, also es gibt Orten, wo man einfach Statuen gar nicht vermeiden kann. Und wenn man dann Jerusalem besucht, dann kann man so aufatmen. Plötzlich interessant, es ist auch möglich, eine andere Stadtgestaltung zu haben. Haben Sie gemerkt, dass in Jerusalem, in der Altstadt zum Beispiel, es an mehreren Orten zum Beispiel Mühlsteine gibt oder Ölpressen, die 2000 und mehr Jahren alt sind, die dargestellt werden als Monumenten? Das ist, damit man die Geschichte kennenlernen soll, man soll sehen eigentlich, was von der Geschichte übrig geblieben ist. Nicht alles muss zwingend im Museum aufgesucht werden. Man kann es auch auf der Straße sehen. Ein anderer Aspekt ist, weil man absichtlich versucht, keine Statuen zu haben und statt denen andere Objekte zu zeigen. Gut, im Judentum aber heißt es, bei Mamad Har Sinai, ki lo reitem kol tmuna, ihr habt kein Bild gesehen bezüglich der Offenbarung am Berg Sinai. Wir haben Gott nicht gesehen. Wenn wir etwas schon gesehen haben, was steht in Parashat Yitro, v'chol ha'am ro'im et ha'kolot, das ganze Volk hat die Stimmen gesehen. Was an sich sehr interessant ist, man kann ja eine Stimme hören, nicht sehen. Das ist ein faszinierendes Thema für sich, was das bedeuten kann, aber für uns heute ist wichtig zu betonen, dass wenn man schon etwas sieht, sieht man das gesprochene Wort. Wir sind das Volk des Buches, das geschriebene Wort. In der Schöpfung, in Bereshit, erste Kapitel, ist es immer wieder, Vayomer Elohim, Gott sprach, sagte. Ja? Es ist das gesprochene Wort, mit dem Himmel und Erde erschaffen wurden. Und in der Kabbalah vertieft man das, zum Beispiel in Sefer Yetzirah, ein sehr altes Werk der jüdischen Mystik. In Sefer Yetzirah wird von Buchstabenkombinationen gesprochen. Und tatsächlich gibt es eine jüdische Tradition von Mantra-Meditationen, aber anders als die, die aus dem fernen Osten bekannt sind, geht es bei uns darum, dass man mit dem Alephbet gewisse Kombinationen macht. Und das sind dann die Mantras, die möglicherweise gesprochen werden. Das ist solche Art Meditationen, kabbalistische Meditationen sind nicht sehr bekannt, aber sie existieren. Und entsprechend glaube ich, dass mittlerweile jeder mitbekommen hat, dass Buchstaben, wenn Wörter wichtig sind, dann sind Buchstaben auch wichtig für die Erschaffung der Welt. Und so heißt es in der Vertiefung der Schöpfungsgeschichte in der Kabbalah, dass Himmel und Erde mit Kombinationen von Buchstaben erschaffen wurden. Gott sprach und es war. Und es ist das Zusammenbringen der Buchstaben, das Dinge entstehen lässt. Und in der Gemara, verstehen Sie nur, wir sprechen hier nicht von einem kabbalistischen Werk, das 2, 3, 4, 5, 6, 700 Jahre alt ist. Wir sprechen von der Gemara selbst. Dann sprechen wir schon von den Buchstaben, mit denen Himmel und Erde erschaffen wurden. Und Bezalel, der gefüllt ist mit Ruach Elohim, Chochmah, Tvunah, Vadat, der kennt sogar die Buchstabenkombinationen, wie Himmel und Erde zu erschaffen. Gut. Und entsprechend, Rashi zitiert das auch, und entsprechend lässt sich, kann man sich überlegen, dass dass diese für Melechet HaMishkan irgendwie eine Rolle spielen. Es ist nicht genau klar, welche Rolle für den Bau des Mishkans diese Idee der Buchstaben, der Kombinationen der Buchstaben wichtig ist. Aber es lässt sich so erahnen, dass hier eine Verbindung bestehen soll, denn ausgerechnet aus unserer Parasha, wo wir vom Bau des Mishkans lernen, lehren unsere Weisen diese Idee, also auf Basis des Textes der Parasha. Rav Asher Weiss, den ich so häufig liebe zu zitieren, hat vor 5 Jahren, 6 Jahren in einem Shiur, ich kann mich noch erinnern, hier, als ich den Shiur auch in einem Kollel hier in der Stadt gegeben habe, hat sich mit einem neuen technologischen Phänomen auseinandergesetzt. Und das Phänomen ist all diese stimmaktivierte Geräte. Siri, Alexa, okay Google, ja, ich weiß nicht, was es noch auf dem Markt alles gibt. Bixby von Samsung. Ja. Es gibt Technologien, die man ansprechen kann. Und diese Technologien entwickeln sich rasch. Wir alle haben schon mit diesen Technologien, ob in der Form, die ich bereits erwähnt habe, oder in einer anderen Form, haben wir schon diese Technologien genutzt. Wer war noch nicht am Telefon und wir wurde von einem von einem Softwareprogramm mit einer Stimme aufgefordert, etwas zu sagen. Was möchte man? Ja? Eine Telefonnummer zu sprechen, eine Banknummer zu sprechen, Bankkontonummer, ich weiß was. Vor 20 Jahren war es immer, wenn Sie das und das wollen, drücken Sie auf. Heute gibt es das noch immer, aber es gibt auch nicht wenig Unternehmen, die Software einsetzen, wo wir statt auf Knöpfe zu drücken, sprechen sollen. Es gibt auch Smartphone-Anwendungen, wo man spricht. Manche von uns lieben das. Ich liebe es ab und zu probieren, nicht weil ich es gerne nütze, sondern um zu sehen, was für eine Katastrophe es aus meinen Texten macht. Es ist ja so, ich verwende mehrere Sprachen und insbesondere verwende ich hebräische Wörter. Wenn ich, also in vielen meiner Texte spielt Hebräisch eine Rolle, auch wenn es ein deutscher Text ist oder ein englischer Text. Und diese Softwareprogramme, die drehen völlig durch. Und ohnehin, auch wenn ich in Hebräisch einen Text vorlese, dann hole ich mir ein Zitat aus der Gemara oder aus dem Chumash. Und das ist kein modernes Hebräisch. Und naja, die Programme drehen durch. Es ist sehr, sehr lustig, was dann entsteht. Aber das ist jetzt nicht das große Problem. Ich will damit nur belegen, dass wir alle schon mit dieser Technologie in Kontakt gekommen sind. diese Technologie wird sich mehr und mehr durchsetzen. Zuletzt habe ich ein Video gesehen, nicht gespeichert, aber ich habe ein Video gesehen, das mich an meine Jugend, an ein bestimmtes Ereignis in meiner Jugend nämlich, ich kann mich noch wohl erinnern, als Teenager habe ich gerne wissenschaftliche Magazine gelesen, die für ein populäres Publikum geschrieben wurden. Ich war ja noch schlicht ein junger Teenager, aber habe ich das sehr gerne gelesen. Und dann las ich einen Artikel, dass man zu jener Zeit ein Haus in den Niederlanden gebaut hatte. Es hieß das Haus der Zukunft. Ich glaube, es existiert möglicherweise noch immer. Aber dann hat man gebaut. Man hat dort versucht, einerseits neue Technologien einzubauen und andererseits sich Gedanken zu machen, was für Technologien in 30 Jahren, also heute, in 30 Jahren oder in 35 Jahren im Umgang sein werden. Es ist interessant, Sie haben zum Beispiel diese Stimmerkennungstechnologie erahnt. Andere Technologien haben sich anders entwickelt, aber es gab verschiedene, Sie haben verschiedene Prognosen gehabt, die stimmen. Zuletzt hat jemand das dann verbunden, mal schauen, wie war vor 30, 35 Jahren und heute, also wie war das Experiment? Und eben das mit der Stimme hat sich dann verwirklicht. Damals war es nur natürlich ein Modell. Es gab keine echte Spracherkennung damals, aber es gab ein Modell, das das so vorgegaukelt hat. Heute ist es eine echte Spracherkennung. Und mehr treten diese und andere Technologien in unser Leben. Ich möchte eine andere Technologie, die ich dort zum ersten Mal gesehen habe, erwähnen, die für uns sehr wichtig ist. Also nicht, wichtig ist nicht das richtige Wort, sondern wir müssen daran denken, wer diese Technologie zu Hause hat. Nämlich Induktionsherden.
Mikrofon.
Es ist ja bekanntlich erlaubt, am Yom Tov zu kochen. Die meisten Elektroherde und Öfen haben ein Sicherheitssystem in sich, oder vielleicht alle, dass sie nach x Stunden von selbst sich abschalten. Ich glaube nach 12 Stunden. Manche dieser Geräte aber haben einen sogenannten Shabbat-Modus. Achtung, der Shabbat-Modus ist nicht immer Shabbat oder Yom Tov tauglich. Zuletzt hat ein Betin, mit dem ich sehr viel zusammenarbeite, bekannt gegeben, dass viele dieser sogenannten Shabbat-Modus-Geräte nicht für Shabbos und Yom Tov geeignet sind. Es wurde falsch realisiert, weil die Firma versucht hat, das selbst zu machen und nicht sich keinen Rat von einem Rabbinat eingeholt hat. Aber es gibt diesen Shabbat-Modus. Was bringt der Shabbat-Modus? Dass das Gerät 72 Stunden lang anbleibt, dass der Bildschirm ausbleibt und wenn es richtig gut gemacht ist, dann soll es auch verhindern, dass der Thermostat beim Öffnen und Schließen der Tür eines Ofens, dass der Thermostat dadurch aus- oder an gedreht wird, dass der Ventilator aus- oder angedreht wird. Also das sind alles Elemente vom Shabbat-Modus. Und man darf also, wenn man einen Shabbat-Modus hat oder an einem normalen, nicht wie in diesem Jahr, wo Shabbos vor Yom Tov kommt, sondern wenn wir direkt von Wochentag in Yom Tov hineinkommen, dann kann man ja natürlich auch ein normales Herd brennen lassen. Und das wird von alleine nach 12 Stunden ausgehen, aber man kann damit abends kochen. Nur, das geht auf einem normalen Glaskeramikherd. Das geht selbstverständlich auf einem Gasherd, das gar nicht mit diesen Technologien ausgestattet ist. Aber, was ist mit einer Induktionsplatte? Eine Induktionsplatte wird selbst nicht warm, sondern wenn ich einen Topf, der im unteren Bereich genug Eisen hat, auf dem Herdstelle oder nicht einmal auf dem Herd, sondern nahe genug zum Herd bringe, dann schließt sich ein magnetisches Feld und dadurch erhitzt der Topf selbst, sich selbst. Man kann sogar, es ist möglich, dieses Experiment zu machen, man kann die Hand auf dem Induktionsherd legen, bitte ohne Uhr und ohne Ringe, das ist sehr, sehr wichtig, sonst kann man sich erheblich verletzen, kann man die Hand drauflegen. Man kann das es bleibt kalt, man kann dann den Topf nehmen, über die Hand halten, nicht die Hand berühren, sonst wird man sich verbrennen. Und der Topf wird kochen und die Hand bleibt kalt. Ja? So funktioniert ein Induktionsherd. Und hier ist das Problem, zu Yom Tov heißt das, dass der Kreis, mit dem ich was erhitze, sich erst schließt, wenn ich mit einem Topf dort komme. Sein Induktionsherd ist eigentlich nicht richtig Yom Tov-tauglich. Man kann es Yom Tov-tauglich machen, aber dann ist es kein Induktionsherd mehr für diese paar Stunden. Also ich sage mal, die neuen Technologien, die dringen in unserem Leben hinein, sie bringen viel Nützliches, aber für Shabbos und Yom Tov insbesondere stellen sie manchmal große Herausforderungen dar. Und das Gleiche gilt mit all diesen stimmaktivierten Technologien. Ich kann mich an einen Bekannten erinnern, der berichtete, dass er am Tisch mit der Familie ein Gespräch geführt hat, wie ist es eigentlich halachisch mit Alexa? Und das Wort Alexa ist der Trigger, ja, damit das Gerät angeht. Und wie er sagt, wie ist es halachisch mit Alexa, hat das Gerät dann geantwortet. Was es geantwortet hat, weiß ich nicht. Ob es die Frage verstanden hat, weiß ich auch nicht. Es wurde aber getriggert. Das ist ja, ich glaube sogar, wenn man es so stellt, dass das Gerät die Frage noch gar nicht gehört hat. Es muss erst angetriggert werden und erst nachher kann man eine Frage stellen. Aber das zeigt nur, wie sensibel das Ding ist und es dringt echt in unserem Leben hinein. Es gibt auch in anderen Ländern, in bestimmten Ländern gibt es noch zusätzliche Herausforderungen. In Frankreich zum Beispiel, insbesondere im Raum Paris, wird es zunehmend schwer, um eine Wohnung zu finden, die nicht mit einer digitalen Technologie geöffnet wird. Man kann einfach nicht in den Gang, ohne mit digitalen Technologien zu arbeiten, sodass Juden eigentlich, wenn sie schon mal Schabbat sind, werden, dann müssen sie eigentlich in schon mal Schabbat Viertel leben, wo es genug Wohnungen gibt, die nicht mit dieser Technologie ausgestattet sind, sonst ist es eine Katastrophe. Ja, also wie ist es jetzt mit diesen stimmaktivierten Technologien? Es gibt Technologien, da ist sehr, sehr klar, Induktionsherd, ich habe einen Topf in der Hand, ich komme damit nahe und schließe damit den Kreis. Da ist die Aktion sehr deutlich. Darum, ja, ist es nicht schwer zu verstehen, dass das halachisch als menschliche Handlung gilt. Ein bisschen schwerer, aber in der Zwischenzeit wohl bekannt ist, wenn man einen Infrarotschranken eigentlich aktiviert. Man sieht ja gar nichts, aber wenn ich vor eine Tür stehe, ich komme vor diese Tür oder vor einem Lichtsensor, plötzlich öffnet sich die Tür, geht das Licht an. Da haben sich Poske mittlerweile mehr oder weniger geeinigt. Das absichtlich zu tun, wird als Melechet Machshevet, als eigentliche Melacha am Shabbat betrachtet. Und dass, wenn man einfach auf der Straße geht und das getriggert hat, ohne dafür die Absicht zu haben, dann ist es unbedeutend. Natürlich, wenn ich weiß, dass irgendwo ein Infrarotsensor vorhanden ist, dann möchte ich ihn am Shabbos meiden. Aber wenn ich gar nicht wusste, ich bin einfach vorbeigekommen, das Licht ist an, dann hat es gar keine Bedeutung. Das ist eigentlich ein sogenannter Mitasek. Ja? Man macht eine Handlung, die am Shabbat erlaubt ist, und plötzlich geschieht was anderes, das damit eigentlich nichts zu tun haben soll. Gut. Was ist mit Stimmaktivierung? Bei Stimmaktivierung, wenn die älteste Form von Lärmaktivierung, an der ich mich erinnern kann, war, mein Vater hatte mal ein Gadget in seinem Geschäft verkauft, wo man konnte einfach sowas machen. Und dann hat es gepiepst. Und wenn man, und das konnte man am Schlüsselanhänger anhängen. Und so, wenn man nicht wusste, wo die Schlüssel war, und dann hörte man, wo die Schlüssel sind. Da ist sehr klar, dass eigentlich der Lärm einfach ein direkter Trigger ist. Dass das ähnlich ist zu einem Lichtschranken, ist klar. Was ist aber mit künstlicher Intelligenz? Wenn ich Alexa anspreche, oder Siri oder was weiß ich, dann einigermaßen in Anführungszeichen versteht das Gerät die menschliche Stimme, analysiert es und handelt eigentlich eigenständig. Wie wird es sein, wenn wir diese Technologien mit Roboter verbinden und dann haben wir einen Elektrobutler zu Hause? Der kann in der Küche, ich weiß was, das Essen holen und dann abräumen. Dann haben wir eine künstliche Intelligenz, die einigermaßen eigenständig arbeiten kann, aber arbeitet, weil ich sie angesprochen habe. Mit was soll ich es vergleichen? Eine Möglichkeit wäre, es mit einem Tier zu vergleichen. Ja? Und man darf tatsächlich ein Tier nicht, das eine Last trägt, wenn ich mit dem Tier spreche und sage, komm hier, und die Kuh hat auf sich eine Last, dann heißt das eigentlich, dass ich mit dem Tier am Schabbes arbeite, was verboten ist. Und da sind wir, dass die Stimme zu nützen, reichen kann, um eine Melacha entstehen zu lassen. Und das ist schon in der Gemara so. Das ist, Tiere erkennen die menschliche Stimme seit sehr, 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 sehr lange. Aber es gibt ja kein Verbot, dass ein Roboter eine Last tragen soll. Entschuldigung. Diese Mitzwa von Shvitat Behema bezieht sich auf eben Shvitat Behema, das Ruhen der Tiere. Es gibt keine Mitzwa, dass die Roboter ruhen sollen am Schabbes. Das wäre schon lustig. Und deshalb bin ich nicht sicher, dass das der beste halachische Vergleich ist. Deshalb interessanter Vorschlag, den wir am Ende wir werden ihn zurückweisen, aber ein interessanter Vorschlag, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ja, wo finden wir in halachischen Quellen, Kommentare, die Idee, dass wir mit der Stimme etwas zum Wirken bringen können. Wissen Sie was? Das existiert in den Quellen. Nämlich, wo jemand mit einem Schem, ja, mit einem heiligen mit einem Namen Gottes, ein Wunder bewirkt. Das ist gerade, was ich ja in dieser Quelle von Bezalel gelesen habe, vorhanden. Die Idee, dass man, dass es gibt Buchstaben, wenn man sie weiß, wie sie zu kombinieren, dann kann man Wunder machen und kann damit Dinge erschaffen. Ich prüfe das jetzt nicht auf, was die beste Interpretation dieser Stellen ist. Das ist nicht, was ich jetzt machen will. Ich bin eher darin interessiert, dass es Quellen gibt, die von der Stimme in dieser Hinsicht sprechen. Und so gibt es eine sehr interessante Auseinandersetzung bezüglich des letzten Lebenstages von Moshe. Es gibt ein Minag, der mittlerweile seine Spuren zwar hinterlässt, aber zum Teil vergessen wurde, dass man nicht am Motze Shabbos, am Shabbos-Ausgang zwischen Mincha und Maariv, essen soll. Heute machen wir die Soda Shlishit ausgerechnet dann. Das war nicht immer so. Im 12. Jahrhundert gab es eine riesige Kontroverse in Westeuropa zwischen zwei ganz, ganz großen Rabbinern, zwischen dem Enkel von Rashi, Rabbeinu Tam, der hier die Rolle des Traditionalisten hatte, und Rabbeinu Meshulam aus Melun in der Nähe von Paris, der Innovator war. Rabbeinu Meshulam aus Melun hatte eingeführt, man pflegte damals viel früher aufstehen als heute. Das heißt, man hat mit Sonnenaufgang mehr oder weniger das Morgengebet gesprochen, nach am Schabbes. Und dann kam man nach Hause, nach Musaf, und man hat dann die große Mahlzeit als unserem Frühstück gegessen. Und dann hatte man zu Dashlishit Anfang der Nachmittag. Und dann ging man in die Synagoge Minche beten. Und während der gesamten Nachmittag hat man dann Shiurim vom Rabbiner gehört. Man hat selbst gelernt bis zu Shabbat-Ausgang. Und Rabbeinu Meshulam kam auf die Idee, der Erfolg vieler Synagogen läuft über diese Erkenntnis, dass alles über den Bauch läuft. Und der hat so eingeführt, dass man nach Minche Shalishides essen soll. Und Rabbeinu Tam war sehr, sehr davon angewiesen. Er hat sich sehr dagegen gewehrt. Und es wurden verschiedene Gründe angegeben. Der wichtigste Grund ist, dass nach einem Midrash man kein Wasser trinken soll zwischen Sonnenuntergang und Ende von Shabbat. Aber es gibt dort einen anderen Aspekt in dieser Geschichte, nämlich Moshe Rabbeinu soll am Shabbat verstorben sein. Und deshalb sprechen wir, das sind die Spuren, die bis heute bleiben, sprechen wir Shabbat zu Mincha nach der Amida, nach der Wiederholung der Amida, drei Verse, die der Akzeptanz des Urteils Gottes, der Akzeptanz der Aufrichtigkeit Gottes ist Zidkatra, Tzedek Leolam. Ja? Deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit. Diese drei Verse sprechen wir, um zu sagen, wir akzeptieren, dass HaKadosh Baruch Hu von uns Moshe genommen hat. Und diese Quelle, dass Moshe Rabbeinu am Shabbat verstorben ist, prallt gegen eine andere Quelle. Dass Moshe Rabbeinu am letzten Tag seines Lebens 13 Sifre Torah vollendet hat. Ein Sefer Torah für jeden Stamm und ein Sefer Torah für den Mishkan. Und wenn es am Shabbat war, wie hat Moshe Rabbeinu eine Torahrolle geschrieben? Das darf man ja gar nicht. Und interessant ist, dass der Chatam Sofer von Rabbi Shaya Horowitz vom Shelah, also wir sind hier echt in der Region, ja, der Chatam Sofer bringt diese Idee, dass eigentlich Moshe Rabbeinu mit seiner Stimme die Feder kontrollierte, die die Tora-Rolle geschrieben hat. Und wie heißt es? Und das wird als ungewöhnliche Art des Schreibens betrachtet, und ist von der Torah selbst nicht verboten, es ist nur mit Rabbanan verboten, das heißt, später wurde das verboten, und entsprechend konnte Moshe auf diese Art schreiben. Also hier sehen wir wiederum diese Idee, dass man mit der Stimme etwas tun könnte, und in diesem Fall ausdrücklich, dass das für den Shabbat auf der Torah-Ebene irgendwie erlaubt wäre. Gleich in diesem Stück von Chatam Sofer sehen wir allerdings, dass es mit Rabbanan nicht erlaubt wäre. Ja? Also für Moshe Rabbeinu ging es noch, aber es ist ja mit Rabbanan auch verboten, um Melachot auf ungewöhnliche Art und Weise zu machen. Würde diese Quelle vielleicht dafür argumentieren, dass diese stimmaktivierte Technologien am Shabbat nicht auf Torah-Ebene, sondern nur auf rabbinische Ebene verboten sind. Das heißt, wenn jemand jetzt sehr krank ist, aber nicht in Lebensgefahr, dann könnte man das vielleicht nützen, aber sonst nicht. Ja, das ist eine sehr große Öffnung, finden wir hier nicht, aber es ist interessant, dass es das gibt. Es gibt auch eine andere interessante Quelle, übrigens ist eine Halacha, basiert auf einer Gemara im Traktat Sanhedrin, dass man kann übrigens diskutieren, was diese Halacha eigentlich bedeutet. Ich werde hier mich darauf konzentrieren, wie Rashi diese Halacha versteht. Es ist erlaubt zu flüstern, wenn man eine Schlange oder irgendetwas, ein Skorpion oder irgendein Tier, das gefährlich ist und uns attackieren kann, sieht, dann darf man flüstern, um das Tier zu immobilisieren. Hätte ich Rashi nicht bei der Hand gehabt, dann hätte ich gesagt, dass man damit jene Menschen meint, die so einen Rapport mit Tieren haben, dass sie Tieren zum einigermaßen zum Erstarren bringen können, dass es für diese Schlangeflüsterer oder was weiß ich. Aber Rashi sieht das hier als metaphysische Sache mit der Anwendung von einem Shem Kodesh, ja, einem Namen Gottes, und mit dem er ja das Tier immobilisiert. Und die Frage ist, man darf ja Tiere nicht einfangen am Schabbat. Und für Rashi ist das aber keine normale Form des Einfangens und deshalb ist es erlaubt. Dass man in diesem Fall flüstern darf, ist eine ausdrückliche Halacha. Wie gesagt, kann man das auch anders als Rashi interpretieren, aber ich bin gerade jetzt weniger daran interessiert, als in was eigentlich Rashi selbst sagt. Es gibt eine ganze Reihe eigentlich von diesen Quellen, die sich damit auseinandersetzen, ob das eine Melacha ist. Es gibt sogar eine halachische Auseinandersetzung, was ist, wenn jemand auf diese Art eine andere Person umbringen würde. Ja? Und es gibt tatsächlich dann solche, die sagen, ups, bei Mord ist es anders. Ja? Bei Mord funktioniert es anders und würde jemand mit der Stimme dafür sorgen, dass jemand umkommt, dann wäre das noch immer Mord. Eine der wesentlichen Trennpunkte zwischen jenen Poskim, die hier sagen werden, es ist Mord, und jenen, die sagen, es ist nicht Mord, ist, ob sie glauben, dass wir hier mit einem völlig metaphysischen Phänomen zu tun haben, dann ist es, Gott hat es gemacht, es ist nicht Mord. Oder wenn die glauben, dass wir eigentlich eher etwas Physisches beschreiben, was natürlich näher bei unsere Technologien kommt. Also, wenn ich das dann zusammenfassen darf, es gibt noch viele andere Quellen, die ich hier diesbezüglich bringen konnte, was am Schabbat auf diese Art ja oder nicht erlaubt sein könnte. Ich werde mal so sagen, wenn eine Technologie halachisch als eigenständiges Lebewesen betrachtet wird, könnte man das so betrachten, dann ist es möglich, dass wir das entweder durch die Brille von diese Brille, die wir gerade gesehen haben, also wie mit der Physik umzugehen, ja, was für metaphysische Melachot ja oder nicht möglich sind, um das so zu analysieren, und dann könnte es theoretisch möglich sein, dass die Nutzung solcher Technologien am Schabbes erlaubt oder wenigstens nicht auf Tora-Ebene verboten ist, sondern in Anführungszeichen nur auf rabbinischer Ebene verboten ist. Aber künstliche Intelligenz ist halt keine echte Intelligenz. Diese Geräte bleiben Geräte. Sie werden nicht Tiere, sie werden nicht Menschen. Und deshalb ist es sehr schwer, außer dass es sehr nett ist, um sich mit diesem Thema in unserer Parscha auseinanderzusetzen, ist es sehr schwer zu eigentlich behaupten, dass das so was Metaphysisches ist. Es ist etwas ganz, ganz Physisches. Wir haben ein Gerät hier mit einem Mikrofon. Das Mikrofon nimmt fortdauernd die Stimme auf, und wenn es ein gewisses Pattern, einen Trigger erkannt, dann fängt es an, auf der Stimme zu achten und es zu analysieren und entsprechend zu handeln. Es ist ein Gerät. Es ist lediglich ein Gerät. Aber außerdem gibt es noch eine andere interessante Quelle, die ich diesbezüglich in der Parasha erwähnen müsste. Und es ist in Parashat Vayakel, eine Sekunde. So, Vayakel Moshe et kol adat bnei Israel vayomer aleihem. Moshe versammelte die gesamte Gemeinde der Bnei Israel und sagte zu denen, Ele advarim asher tziva Hashem lasot otam, das ist, was Gott befohlen hat. Und bevor er über das Stiftzelt spricht, sagt er, Sheshet yamim tei aseh melacha. 6 Tagen soll Arbeit verrichtet werden. Uvayom ha-shevi'i yiyeh lechem kodesh. Am 7. Tag soll euch heilig sein. Shabbat Shabbaton, ein höchster Shabbat. Lashem zu Gott. Und dann ist es Kolosse Bomlacha, wer eine Melacha zu diesem Tag tut, soll hingerichtet werden. Aber wichtig ist, dass Lo Teaseh. Dieses Teaseh ist im passiven Sinn geschrieben. Es hätte ja heißen können, wie es anderswo heißt, Sheshet Yamim Ta'aseh Kol Melachtecha. 6 Tagen darfst du dein Werk verrichten. Hier heißt es aber nicht, du darfst dein Werk verrichten, sondern es soll gemacht werden. Daraus lehren unsere Weisen, dass es ein Verbot gibt von Amirale Akum, ja, Amirale Nochri, dass man nicht einen Nichtjuden beten darf, eine Melacha am Shabbat für den Juden zu tun. Es gibt Ausnahmen, es gibt Wege, wie in einer Ausnahmesituation zu sorgen, dass etwas gemacht wird, aber in der Regel ist es verboten. Und was denken wir, dass mit dem netten Nachbarn zu sprechen und ihm zu beten, einem Lacha zu tun, das ist verboten. Aber ich spreche mit meiner nicht so netten Maschine und die macht einem Lacha und das ist ja plötzlich erlaubt. Das ist ja schwer zu verdauen. Ja? Also allerwenigstens müssen wir akzeptieren, dass die Nutzung solcher Geräte mit Rabbanan verboten ist. Aber es ist eher vernünftig zu sagen, dass wir hier mit einer Technologie haben, wo unsere Stimme deutlich ein echter Trigger ist. Unsere Stimme ist nicht anders wie unsere Hand in anderen Melachot. Und entsprechend, tut mir leid, muss ich sagen, ich glaube nicht, dass man die Nutzung dieser Technologien am Shabbat erlauben kann. Und wir werden es auch nicht erlauben können, auch nicht, wenn die Geräte noch kluger sind. Es ist auch eine moralisch wichtige Sache, sie werden Geräte bleiben. Menschen sind Menschen und Geräte sind Geräte. Bitte verwechseln wir sie nicht. Aber allerdings ist es einfach faszinierend, wie man diese, wie man die Quellen suchen kann, um zu versuchen, etwas zu, um zu verstehen, wie damit halachisch umzugehen. So, an den zahlreichen Lächeln glaube ich, ihr habt es toll gefunden, dass man auf diese Art das analysieren kann. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Und werde das Wort jetzt übergeben. Yeshe Koach.